Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Ägyptens Regierungschef zurückgetreten. Der frühere Mubarak-Vertraute beugt sich dem Druck der Straße. Brega wieder angegriffen. Gaddafis Flugzeuge beschießen offenbar die Ölstadt in Libyens Osten. Ramsch-Papiere der UBS rentieren. Der Rettungsfonds bringt der Nationalbank Gewinne. Und später in der Sendung immer zuerst zum Hausarzt. Eine sinnvolle Regel finden National- und Ständerat, streiten aber über das Wie. Und das Tagesgespräch um eins zeigt, dass auch die Ärzte darüber streiten. Das die Themen im Rendezvous heute Donnerstag mit Gudrun Vinzenz. Zuerst jetzt zu Christian Lüscher. Er hat die wichtigsten Meldungen dieses Vormittags.
In Ägypten ist Ministerpräsident Ahmed Shafik zurückgetreten. Er war im Januar noch vom damaligen Präsidenten Mubarak genannt worden. Shafiks Rücktritt war eine der wichtigsten Forderungen der Protestbewegung. Die Armeeführung teilte im Internet mit, der frühere Transportminister Essam Sharaf sei mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt worden. Sharaf hatte sich beim Umsturz auf die Seite der Protestbewegung gestellt. Nach dem Umsturz hatte der Militärrat die oberste Regierungsgewalt in Ägypten übernommen. In Libyen haben Gaddafi-treue Einheiten erneut die Ölstadt Brega aus der Luft angegriffen. Nachdem die Stadt gestern in die Hand von Regierungstruppen gefallen war, eroberten die Aufständischen sie zurück. Dabei nahmen sie mehrere Soldaten der Armee gefangen, wie der Nachrichtensender Al Arabiya meldete. In der libyschen Hauptstadt Tripolis blieb es heute offenbar ruhig. Nach Angaben von Augenzeugen hatten zahlreiche Banken und Geschäfte geöffnet. In Kairo verhandelt die Arabische Liga zurzeit über einen Friedensplan für Libyen. National- und Ständerat sind sich nicht einig bei den Fragen rund um die Hausarzt- und HMO-Modelle. Der Nationalrat verlangt weiterhin, dass alle Krankenkassenversicherungen anbieten müssen, bei denen die Patienten zuerst zu ihrem Hausarzt oder einer Ärztegruppe gehen. Der Ständerat ist gegen den Zwang zu solchen Managed-Care-Modellen. Nicht einig sind sich die Räte auch, wie Managed Care gefördert werden soll. Der Nationalrat will, dass wer sich einem Hausarzt oder ähnlichen Modell anschließt, weiterhin 10% Selbstbehalt bezahlt. Alle anderen sollen neu 20% bezahlen. Der Ständerat will ebenfalls unterschiedliche Selbstbehalte, diese aber tiefer ansetzen. Der Ständerat will das Sparen für den Kauf von Wohnungen oder Häusern steuerlich begünstigen. Wer für ein Eigenheim spart, soll jährlich 10.000 Franken von den Steuern abziehen können, Ehepaare 20.000 Franken. Die Vorlage war im Ständerat stark umstritten. Präsident Indakum gab am Ende den Ausschlag für das Sparmodell per Stichentscheid. Das Modell ist ein Gegenvorschlag zu zwei Volksinitiativen der Hauseigentümerverbände. Diese haben angekündigt, ihre Initiativen zurückzuziehen, falls auch der Nationalrat dem Gegenvorschlag zustimmt. Auch selbstständige Werbende erhalten künftig eine Kinderzulage. Dem hat nach dem Ständerat auch der Nationalrat zugestimmt. Bisher kennen nur einzelne Kantone Kinderzulage für Selbstständige. Für 75.000 Kinder in der Schweiz gibt es noch keine Zulagen. Finanziert werden sollen die vereinheitlichten Kinderzulagen durch die selbstständige Werbenden selber, denen ein Prozentsatz von ihrem Einkommen abgezogen wird. Der Nationalrat wird sich noch in dieser Session mit den Ereignissen in den arabischen Ländern befassen. Das Büro des Rates hat insgesamt 7 Interpellationen für dringlich erklärt. Diese Vorstöße betreffen unterschiedliche Aspekte, zum Beispiel wie die Schweiz Demokratiebewegungen in arabischen Ländern unterstützen könnte und wie mit Geldern von Machthabern autoritär regierter Staaten auf Schweizer Banken zu verfahren sei. Thema ist auch, wie sich die Schweiz auf die befürchteten Flüchtlingsströme aus Nordafrika vorbereiten könnte. Die Schweizerische Nationalbank meldet für das Jahr 2010 einen Verlust von gut 19 Milliarden Franken. Im Jahr zuvor gab es noch einen Gewinn von 10 Milliarden. Die Rechnung belastet haben vor allem die Euro, welche die Nationalbank im letzten Jahr kaufte, um den Schweizer Franken zu stützen. Sie hatten stark an Wert verloren. Einen Gewinn machte der Fonds, in den die UBS-Ramsch-Papiere ausgelagert worden waren. Dieser Stabilisierungsfonds führte gemäß Mitteilung seine Liquidationsstrategie fort. Das Darlehen der Nationalbank habe sich 2010 von 21 auf unter 12 Milliarden Franken verringert. Der weltgrößte Stellenvermittler Adecco hat den Umsatz im letzten Jahr um ein Viertel gesteigert und den Gewinn vervielfacht. 2009 hatte das Unternehmen 8 Millionen Euro Gewinn gemacht, 2010 waren es 423 Millionen Euro. Stellenvermittler wie Adecco sind eng mit dem Konjunkturzyklus verknüpft. Sie merken stark, wenn sich die Wirtschaftslage verändert.
Rendezvous 12.35 Uhr. Was bedeutet der Abgang von Ägyptens Regierungschef? Was weiß man über die neuen Kämpfe in Libyen? Die Fragen stellen wir hier als nächstes. Und wir hören, wie Schweizer Mittelschüler den Befreiungskampf ihrer Altersgenossen in der arabischen Welt erlebten.
Das hat mich irgendwie wütend gemacht, weil ich einfach nicht verstehe, warum ein Mann so viel Macht haben kann und man nichts dagegen tun kann.
Außerdem ist der Giftschrank entgiftet? Fragen zu den UBS-Ramsch-Papieren. Die Wirtschaft ohne Chef. Viele Genossenschaften werden 30, das Beispiel Beiz. Und im Tagesgespräch das Ärztenetzwerk. Die einen schwärmen von Managed Care, die anderen drohen schon mit dem Referendum. Zuerst aber der Rendezvous-Service, Christian Lüscher.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.595 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 28,50 gehandelt und der Dollar zu 92 Rappen 26. Das Wetter. Im Norden ist es sonnig mit etwas Hochnebel an den Voralpen. Im Süden fällt etwas Schnee oder Regen. Die Temperaturen erreichen in der ganzen Schweiz 6 bis 10 Grad. Im Mittelland bläst mäßige Brise. Morgen Freitag ist es im Norden sonnig und auch im Tessin und im Wallis setzt sich im Laufe des Tages die Sonne durch. Am Samstag bleibt es in der ganzen Schweiz sonnig, die Höchsttemperatur liegt bei 8 bis 11 Grad. Am Sonntag zieht im Norden mit starker Brise zäher Hochnebel auf, in den Alpen und im Süden bleibt es sonnig, es wird kälter. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr, es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Hosni Mubarak ist weg. Vor 3 Wochen ist der ägyptische Präsident zurückgetreten. Damit hatte die Protestbewegung ihr Hauptziel erreicht. Weiterhin blieb aber ein Regierungschef im Amt, der noch von Mubarak eingesetzt worden war. Ahmed Shafiq stand deshalb dauernd in der Kritik. Jetzt ist auch er zurückgetreten. Ich bin jetzt verbunden mit unserer Nahost-Korrespondentin, mit Irin Meyer. Irin Meyer, ist der Rücktritt Shafiqs ein Erfolg der Reformer, der Ägypten einen wesentlichen Schritt weiterbringt?
Sicher ist es ein Erfolg für die Opposition und die Protestbewegung. Die Generäle mussten sich dem Druck der Straße beugen. Der Rücktritt von Premier Shafiq war in den letzten Tagen die Hauptforderung der Opposition. Und sie wäre es auch morgen Freitag an der nächsten Großkundgebung gewesen. Man kann davon ausgehen, dass Ahmed Shafiq gegangen worden ist, dass der Militärrat ihn gegen seinen Willen entlassen hat. Noch gestern Abend hat er im Fernsehen gesagt, er bleibe auf jeden Fall. Es haben sich aber in den letzten Tagen auch viele intellektuelle und prominente Personen der Rücktrittsforderung angeschlossen. Shafiq ist in den Augen der meisten Ägypter ein Mann des alten Regimes. Er wurde noch von Mubarak eingesetzt, Sie haben es gesagt, und er hat diesen bis zum Ende öffentlich gestützt. Und es ist ihm nicht gelungen, irgendwelches Vertrauen zu gewinnen in den letzten Wochen. Also sein Abgang war nur noch eine Frage von Tagen.
Auch wer Nachfolger werden soll, weiß man schon. Der Politiker Essam Sharaf, wer ist das? Was ist von ihm zu erwarten?
Essam Sharaf ist auch ein ehemaliger Minister des Mubarak-Regimes. Er wurde 2004 Transportminister, aber er hat sich 2 Jahre später, 2006, mit Mubarak zerstritten. Er hat das Amt niedergelegt, er kritisierte das Regime scharf, hat sich distanziert von ihm. Er ist auch kein ehemaliges, einflussreiches Mitglied der gehassten Regierungspartei NDP. Sharaf hat sich sehr früh hinter die Protestbewegung gestellt und war selber auf dem Kairoer Tahrir-Platz. Die Generäle haben Anfang Woche lange mit den Vertretern der Opposition verhandelt und es ist wahrscheinlich, dass der Name Sharaf das Resultat dieses Gesprächs ist. Man muss jetzt abwarten, wie die Opposition reagiert. Erste Stimmen aus Kairo, aus der Protestbewegung bezeichnen Sharaf als ehrlichen Technokraten. Das ist ein Zeichen, dass der Schritt der Generäle positiv aufgenommen werden wird. Man muss aber auch abwarten, wen der neue Premier in seine Regierung beruft. Denn die alte Regierung Shafiq war noch voller regimetreuer Minister. Außen-, Innen- und Justizdepartement besetzten bis heute enge Mubarak-Freunde.
Irin Meyer, danke für diese Informationen. Jetzt zur aktuellen Lage in Libyen. Während im Westen weiterhin Tausende nach Tunesien flüchten, haben im Osten offenbar Regierungstruppen wieder die Stadt Brega angegriffen. Auslandredaktor Robert Stähli fasst zusammen.
Die Ölstadt Brega, wo die Aufständischen gestern einen Angriff der Truppen Gaddafis erfolgreich abgewehrt hatten, ist heute Morgen erneut von der libyschen Luftwaffe beschossen worden. Diesen Angriff hat Sabri Malek, der Sprecher der libyschen Oppositionsbewegung Freedom and Democracy Campaign, in London bestätigt. Die Gaddafi-treuen Truppen versuchten mit solchen Angriffen die Bevölkerung einzuschüchtern, aber das gelinge ihr nicht, weil die Moral der Angreifer schlecht sei.
There were attempts to frighten the people there after Gaddafi's forces were defeated yesterday, but they don't have the heart for a fight.
Bezeichnenderweise seien Gaddafis Soldaten gestern davongerannt, als sie ins Visier genommen wurden. Anders sieht die Lage derzeit in der Hauptstadt Tripolis aus, die weiterhin von Gaddafi und seinen Anhängern kontrolliert wird. Gestern hatte sich Revolutionsführer Gaddafi einmal mehr von einer ihm ergebenen Menge mit Sprechchören und Lobgesängen feiern lassen. Gaddafi hatte bei dieser Gelegenheit einmal mehr gedroht und von einer militärischen Intervention aus dem Ausland gewarnt. Er und seine Anhänger versuchen weiterhin, ein Bild der Normalität in der Hauptstadt zu vermitteln. Zumindest äußerlich scheint das zu gelingen. Nach Augenzeugenberichten haben viele Banken und Geschäfte geöffnet. Diese Ruhe aber sei trügerisch, meint Sabri Malek, der Sprecher der libyschen Opposition in London, weil sich viele gar nicht auf die Straßen wagten.
Everybody is frightened, of course, because we know that Gaddafi is mad and he could do anything, but this is not going to stop us from liberating Tripoli.
Viele hätten zwar Angst, sagt Malek selbstsicher, doch das werde die Opposition nicht daran hindern, weiter gegen das Regime zu demonstrieren und für die Befreiung Tripolis zu kämpfen. Morgen wolle die Opposition eine neue große Kundgebung in der Hauptstadt durchführen.
We are preparing for a big demonstration tomorrow, Friday. The idea is that we want to gather momentum.
Wir wollen jetzt den Kampf gegen Gaddafi in die Hauptstadt hineintragen, sagt Sabri Malek von der libyschen Opposition in London. Auch wenn er weiß, dass Kundgebungen in Tripolis bisher von Gaddafis Soldaten und Söldnern immer brutal gestoppt worden sind.
Robert Stähli über die aktuelle Lage in Libyen. Der Umbruch in Teilen der arabischen Welt ist ein Umbruch, angestoßen vor allem von jungen Menschen. Und diese Bewegung beschäftigt auch viele junge Leute in Europa, auch hierzulande, in den Schulzimmern zum Beispiel. Denn aktueller lässt sich Geschichte kaum vermitteln. Was denken Jugendliche in der Schweiz über die Revolten südlich des Mittelmeers? Christian Vornburg hat zugehört im Gymnasium Bäumlihof in Basel.
Ein langer Gang. Eine braune Holztür und dahinter ein ganz einfach eingerichtetes Klassenzimmer. Die 11 Uhr Pause ist vorbei im Gymnasium Bäumlihof in Basel. Geschichtslehrer Duri Müller projiziert eine Karte auf die Wand. Dann nimmt er den großen Maßstab von der Tafel und zeigt auf Nordafrika.
Gehen Sie mal allgemein von Land zu Land, nennen Sie schnell den Zustand. Es ist mir egal, wo Sie anfangen, sagen Sie, welches Land Sie mir an, sagen Sie, wie sieht die Situation aus?
Also in Libyen ist Gaddafi mittlerweile ziemlich weltfremd geworden, er dreht durch, er behauptet die...
Seit mehreren Wochen ist der Umbruch in Nordafrika das Thema im Geschichtsunterricht. Die Informationen müssen sich die Schülerinnen und Schüler in den Medien selber beschaffen. Im Klassenzimmer wird diskutiert. Etwa die Frage, ob auch Sie als 17- bis 19-Jährige wie die jungen Nordafrikaner ihr Leben riskieren und Steine schmeißen würden. Ob auch Sie sich auflehnen würden, wenn Ihre gute Ausbildung nichts mehr wert wäre. Die Gymnasiasten sind zurückhaltend.
Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich bin ja noch nicht für das Überleben meiner Familie verantwortlich oder mitverantwortlich.
Zudem brauche es zum Protest viel Mut. Der würde ihm wohl fehlen, gibt dieser Schüler freimütig zu, und spielt mit dem Kugelschreiber.
Ich glaube nicht, dass ich der Typ wäre, der in der ersten Reihe stehen würde und direkt vor dem Gewehrlauf rumlaufen würde. Aber vielleicht in der 200. Reihe würde ich mich dann schon eingliedern.
Sie sind gut informiert, diese Schüler, über die Revolutionen in Nordafrika. Aber von Begeisterung ist nichts zu spüren. Nein, protestieren würde sie nicht, sagt diese junge Frau. Aber auswandern.
Ich würde wahrscheinlich irgendwie probieren, in ein anderes Land zu kommen und irgendwo da neu anzufangen oder so, aber das können ja nicht alle machen.
Das können nicht alle machen, weil sie dort, wo sie hinwollen, nicht willkommen sind, diese jungen Nordafrikaner. Zumindest hier in der Schweiz werde es langsam eng.
Ich finde einfach, dass das Problem schlussendlich nicht gelöst ist, wenn man diese Leute einfach aufnimmt, weil man kann sowieso nicht alle aufnehmen.
Denn dort würden die gut ausgebildeten jungen Leute der Wirtschaft fehlen. Und hier in der Schweiz würden sie zur Konkurrenz.
Ich denke, dass so hochqualifizierte Menschen uns die Arbeit wegnehmen, weil wir haben ja selber genug hochqualifizierte Leute.
Jetzt gibt es Widerspruch vom linken Flügel in der Klasse. Qualifizierte Ausländer könne die Schweiz gut gebrauchen. Und wenn man die Grenze schon nicht öffnen wolle, so solle man zumindest finanzielle Hilfe leisten.
Staaten, die wirklich Hilfe brauchen, sollte die Schweiz trotz aller kapitalistischen Interessen unterstützen oder unterstützen müssen.
Unterstützen, weil man dazu auch moralisch verpflichtet sei, schiebt einer in der hinteren Reihe nach.
Die westlichen Länder müssen schon etwas zur Besserung der Situation in Nordafrika beitragen, weil sie ja zu einem großen Teil auch dafür verantwortlich sind, weil wir unsere Ressourcen von dort holen und extrem profitieren von diesen Diktaturen.
Nur wie soll der Westen helfen? Geld zahlen? Zelte liefern? Oder den Luftraum kontrollieren?
Also es wurde angesprochen, finanzielle Hilfe. Ja, ich weiß auch nicht, also ich finde auch das gefährlich, weil auch finanzielle Hilfe kann abhängig machen. Ich glaube, das Beste oder Einfachste ist, dass man wie ich, man kann bei der Bildung helfen, in die Bildung investieren.
Aber gut gebildet seien ja viele Jugendliche in Nordafrika schon, wenden die anderen ein. Und trotzdem hätten sie keine Perspektive. Die Glocke läutet, die Schüler beginnen ihre Sachen zu packen und Lehrer Müller zieht ein Fazit.
Es klingt ähnlich hilflos wie die Regierungen, die französische, die deutsche, die italienische, die Schweizer Regierung. Stimmen Sie zu, oder?
Duri Müller, Geschichtslehrer am Gymnasium Bäumlihof in Basel. Für die über 180.000 Menschen, die vor der Gewalt in Libyen bisher geflüchtet sind, hat die Glückskette ein Sammelkonto eröffnet. Die Postkontonummer lautet 10-15.000-6. Die Nummer des Glückskette-Postkontos 10-15.000-6. Sie hören Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS 12:01. Managed Care, ein Allheilmittel gegen steigende Gesundheitskosten, wenn es nach Bundesrat Didier Burkhalter geht. Managed Care, das funktioniert so, dass Patienten vom ersten Niesen an bis zu einem allfälligen Spitalaufenthalt immer vom selben Arzt beaufsichtigt werden sollen. Und so soll das Ganze eben billiger werden. Diese Idee politisch umzusetzen ist aber gar nicht so einfach. Das zeigte sich auch heute Vormittag wieder. Der Nationalrat ist mit dem Ständerat in zwei wichtigen Punkten nicht einig. Aus dem Bundeshaus Geraldine Eicher.
Gesundheitsminister Didier Burkhalter kann sich heute freuen. Der Nationalrat ist wieder auf seine Linie eingeschwenkt, auf eine in den wichtigen Punkten unverwässerte Managed Care-Vorlage. Krankenkassen sollen gezwungen sein, solche Ärztenetzwerke anzubieten. Die Mehrheit der Großen Kammer ist überzeugt, dass nur so Managed Care-Modelle gefördert werden können und dass nur so ein Gleichgewicht der Belastungen von Patienten, Kassen und Ärzten besteht. Ohne Verpflichtung wäre es eine einseitige Vorlage, ist Katharina Prelitsch von den Grünen überzeugt.
Nur auf dem Buckel der Patienten und Patientinnen. Das heißt, mit einer Erhöhung des Selbstbehalts und der Franchise, wenn sie eben nicht bei einem Managed Care-Modell dabei sind.
Selbstbehalt und Franchise waren dann auch der zweite Streitpunkt im Nationalrat. Es wurde gefeilscht wie bei einem Basar. Die Ratslinke stand ein für eine möglichst kleine Kostenbeteiligung der Patientinnen und Patienten. Vergeblich. Der Nationalrat hat sich für die höchste Variante entschieden. Wer in einem Managed Care-Modell Modell ist, soll wie bisher 10% Selbstbehalt zahlen, wer ein herkömmliches Modell wählt, das Doppelte. Nur mit diesem Vorschlag könne dem drohenden Prämienwachstum ein Riegel geschoben werden, argumentierte SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi.
Das können Sie nur tun, wenn Sie die Eigenverantwortung stärken.
Für die SVP und die Mitteparteien war es eine Frage des gesunden Menschenverstands. Wenn die Patienten weniger Selbstbehalt bezahlen, steigen die Kosten für die Versicherungen und damit automatisch die Prämien. Das wurde von der Ratslinken bestritten. SP-Nationalrätin Jacqueline Fehr.
Ich kann Ihnen einfach sagen, wenn Sie diesem Lobbying folgen, dann sind Sie die Totengräber dieser Vorlage.
Auch der in der Gesundheitskommission des Nationalrats gezimmerte Kompromiss fand keine Mehrheit. Der Vorschlag, dass 7,5% Selbstbehalt bezahlen soll, wer ein Managed-Care-Modell wählt, ansonsten 15%. Dieser Kompromiss sei nicht aus sachlicher Überzeugung entstanden, sondern aus Furcht, dass die ganze Managed-Care-Vorlage scheitern könnte, räumte Kommissionssprecherin Ruth Humbel ein.
Primär aus referendumspolitischen Überlegungen, weil wir glauben, dass da die referendumspolitische Grenze erreicht ist.
Damit bleiben die wichtigen Punkte der Managed-Care-Vorlage offen. Entscheidend über das weitere Schicksal ist die Debatte nächste Woche im Ständerat. Er dürfte nach wie vor Mühe haben mit dem Vertragszwang und könnte im Basar um die Kostenbeteiligung weitere Ideen einbringen. So oder so, kritische Ärzte wollen das Volk über die Managed-Care-Vorlage entscheiden lassen. In der Politik rechnen einige schon damit, dass sie sich auf einen Abstimmungskampf vorbereiten müssen.
Als die UBS 2008 vor dem Ruin stand, half die Nationalbank kräftig mit, das größte Geldinstitut der Schweiz vor dem Absturz zu retten. Sie kaufte ihr unverkäufliche Wertpapiere, Ramschpapiere ab für insgesamt 40 Milliarden und lagerte sie in einen Fonds aus, auf das sie irgendwann wieder mehr wert würden. Und das ist unterdessen geschehen. Heute meldet die Nationalbank, die Papiere hätten letztes Jahr 2,6 Milliarden Franken Gewinn abgeworfen. Bei mir ist jetzt Barbara Wittmer von unserer Wirtschaftsredaktion. Barbara Wittmer, wie ist dieser Gewinn zustande gekommen?
Also zu verdanken hat die Nationalbank diesen Gewinn in erster Linie den Finanzmärkten. Die Börsen haben im letzten Jahr stark zugelegt. Das hat dazu geführt, dass Papiere, die bisher unverkäuflich waren, zum Beispiel solche, die mit US-Immobilien unterlegt waren, dass die wieder Käufer fanden. Und dann konnte die Nationalbank eben solche Papiere verkaufen, und zwar teurer, als sie die von der UBS übernommen hat. Dann haben die Papiere wieder Zinsen gezahlt und es gab auch Bewertungsgewinne, weil eben die Märkte zugelegt haben. Und so konnte die Nationalbank letztes Jahr einen Gewinn von 2,5 Milliarden Franken erwirtschaften mit diesen Papieren.
Und wie sieht es unterdessen insgesamt aus? Auf wie viel von diesen, sagen wir mal, schwierig verkäuflichen Papieren sitzt denn die Nationalbank jetzt noch?
Also das maximale Risiko, das die Nationalbank im schlimmsten Fall noch hätte, wären ungefähr 15 Milliarden Franken. Und sie hat jetzt das klare Ziel, dieses Risiko zu senken. Sie ist dabei, möglichst viele Papiere zu verkaufen. Und zwar macht sie das so, dass sie jedes Produkt, jedes Wertpapier ständig neu bewertet. Also sie überlegt sich, welche Erträge kann ein solches Papier noch bringen, wie viel Zinsen zahlt es und zu welchem Kurs wird es dann vielleicht am Schluss zurückbezahlt. Es gibt einen theoretischen Wert und den vergleicht sie mit dem Marktwert, und sobald der Marktwert höher ist, dann verkauft sie dieses Papier, sonst hütet sie es weiter oder aber und sie wartet dann auf bessere Zeiten, oder aber sie muss es abschreiben, wenn sich zeigt, da ist wirklich nichts mehr werthaltig dran.
Aber das heißt, im schlechtesten Fall bleibt es dabei, muss die Nationalbank knapp 15 Milliarden Franken ans Bein streichen.
Genau, also wenn der schlechteste Fall eintreten würde, das würde heißen, ab heute kann nichts mehr verkauft werden, keine dieser Papiere zahlen mehr Zinsen, dann wäre tatsächlich das Risiko 15 Milliarden Franken. Aber wenn der Fonds aufgelöst würde heute, dann hätte es trotzdem noch ein Eigenkapitalpolster. Plus die Nationalbank hat auch noch das Recht, verbilligte UBS-Aktien zu kaufen. Das würde das Risiko noch etwas eingrenzen, aber tatsächlich mindestens eine zweistellige Milliardensumme würde im schlechtesten Fall übrig bleiben.
Würden Sie denn sagen, vom Risiko her, wie man das jetzt abschätzen kann, ist die ganze Aktion jetzt schon erfolgreich Oder ist es für so eine Bilanz noch zu früh?
Also wenn wir zurückschauen, zweimal gab es Verluste. Einmal gab es jetzt einen Gewinn von 2,5 Milliarden. Unter dem Strich hat das Geschäft der Nationalbank jetzt 1,6 Milliarden Franken eingebracht. Wenn man das vergleicht mit den 40 Milliarden, die ursprünglich im Risiko waren, ist es also noch nicht so ein tolles Geschäft. Und man muss auch sagen, die Nationalbank hatte Glück. Die USA haben ihre Immobilienfinanzierer damals gerettet, haben damit den Immobilienmarkt stabilisiert und das hat dazu geholfen, dass diese Ramschpapiere überhaupt wieder irgendwie verkäuflich werden. Ob es ein gutes Geschäft war, das ist noch zu früh. Das wird von der Entwicklung der Finanzmärkte abhängen und auch davon, was jetzt noch übrig bleibt in dieser Zweckgesellschaft, ob da nur noch Ramsch drin ist oder ob es tatsächlich gut durchmischt ist, wie das die Nationalbank sagt. Zum Schluss muss man aber auch noch sagen, es ging ja auch nicht darum, dass die Nationalbank damit verdienen wollte, sondern sie hat damit die UBS gerettet.
Informationen von Barbara Wittmer. Dass es in der Wirtschaft auch ohne Chefs geht, ist für viele schwer vorstellbar. Und doch, es gibt Betriebe ohne Hierarchie, bei denen das Personal zusammen entscheidet, wo es lang geht. Selbstverwaltung heißt dieses Prinzip und gelebt wird es in Genossenschaften. Und diese sind zu einem guten Teil in den 80er Jahren entstanden und feiern darum zurzeit runde Geburtstage. Zum Beispiel die Brasserie Lorraine, das 30-jährige Berner Restaurant. Toni Koller über das Wirtschaften in einer Wirtschaft der anderen Art.
Die Generation der 68er rüttelte theoretisch am Kapitalismus. Ihre Nachfolger ließen auf diese Systemkritik praktische Taten folgen. So begann in den 70er und 80er Jahren etwa die Geschichte vieler Genossenschaftsbeizen. Das Kreuz in Solothurn, das Kreuz in Nidau und 1981 auch die Berner Brasserie Lorraine waren Versuche, den gängigen Unternehmensformen ein Gegenmodell entgegenzuhalten. Arbeiten ohne Hierarchie und ohne Spezialisierung.
Alle arbeiten in der Küche oder im Service und arbeiten nebendurch noch in kleinen Gruppen. Unterhalb, Büro, Personal, Kultur. Plus eben müssen da die Sitzungen kommen, wenn sie im Kollektiv sind.
Martin Willisecker gehört dem 20-köpfigen Berner Beizen-Kollektiv seit über 10 Jahren an. Lange Zeit arbeitete auch Nick Lütti hier. Heute ist er Präsident der Genossenschaft, die das Restaurant seit 30 Jahren trägt.
Dann ist es vor allem um das politische Projekt gegangen, auch zu markieren, dass man eine andere Wirtschaftsform hat. Um das geht es natürlich immer noch. Aber erfreulicherweise sind auch so gewisse zusätzliche Elemente dazugekommen. Das finde ich, ist ein Gewinn.
Dazu gekommen ist der Anspruch, dass auch eine Alternativbeiz ihre Innenarchitektur pflegen und mit Bioprodukten kulinarische Qualität bieten soll. Darum gilt das Prinzip, alle machen alles, nicht mehr ganz uneingeschränkt. In der Küche der Brasserie Lorraine wirkt mit Jakob Siegenthaler ein Profikoch.
Also ich hätte natürlich gerne ein Restaurant auf Top, aber bis jetzt fehlt mir einfach das Geld. Und darum habe ich gedacht, lieber der Brass, wo für Leute da ist oder Arbeitsplatz mitgestalten. Aus der Anforderung heraus selber mitzudenken im Betrieb, also keinen Chef mehr oben dran zu haben vor allem. Und das wird seit 30 Jahren immer weitergehen.
30 Jahre ohne Chef, so haben es inzwischen Hunderte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier erlebt. Etwas ist ihnen gemeinsam.
Wir verzichten auch ein bisschen auf einen höheren Lohn, wo möglich wäre.
Knapp 20 Franken pro Stunde erhält, wer in der Brasserie Lorraine arbeitet, das ist in der Gastronomiebranche der Mindestlohn. Für mehr reicht es kaum, denn Produktivität steht hier nicht an erster Stelle. Die Brass beschäftigt auch weniger effiziente Personen vom Rand der Gesellschaft. Und was auch immer zu beschließen ist, ist Sache des Kollektivs. Ein gemächliches Prozedere, sagt Martin Willisecker.
So schon langfertig, bis man zu einem Entscheid kommt. Müsste auch immer klar alle Meinung haben.
Keinen Chef zu haben, heisst eben auch gefordert sein und seinen Teil zur Mehrheitsfindung beizutragen. Die Brasserie Lorraine praktiziert diese Form der wirtschaftlichen Mitbestimmung noch heute und unterscheidet sich von ähnlichen Experimenten, die seit den 70er und 80er Jahren ihren basisdemokratischen Ehrgeiz zurückgeschraubt haben. Genossenschaftspräsident Nick Lütti.
Viele andere Genossenschaften in der Schweiz haben irgendwann mal umgeschaltet und haben, wenn nur eine flache, aber eine Hierarchie eingeführt, mit Geschäftsleitung, mit Geschäftsführung. Soweit wie ich noch in Brass hineingesehen habe, haben sie das weiterhin nicht und sie funktioniert. Und für mich ist es ein Beweis, dass es ein anderes Wirtschaften gibt, vielleicht nur in dieser kleinen Oase, aber es ist echt tagtäglich der Beweis, dass man hierarchiefrei arbeiten kann.
Selbstverwaltet und kollektiv geführt seit 1981, heißt es denn auch stolz auf einem Plakat in der stets gut gefüllten Gaststube im Berner Lorene-Quartier.
Bern-Korrespondent Toni Koller.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.